Das ist das letzte Après-Ski vor Olympia. Einen guten Tag miteinander. Wir diskutieren heute unter anderem über die Frage, ob das olympische Quotenselektionssystem zeitgemäss oder einfach nur Gaga ist. Ich mache das mit dem Abfahrts-Olympiasieger von 1972. Jetzt Bernhard Russi, grüß dich Bernhard. Zuerst müssen wir natürlich über die Aktualität reden. Schladming, Nachtslalom, Nachtriesenslalom. Hat uns schon ein bisschen weh getan, oder? Dass der Loic Meyer nach seinem überragenden Sieg im Riesenslalom, im Slalom, in einer super Ausgangslage ausgeschieden ist.
Genialer erster Lauf, genialer zweiter Lauf bis dahin. Ja, es kann passieren, das ist klar. Wir wissen, dass es im Slalom immer passieren kann. Man muss das immer positiv anschauen. Es ist besser, wenn der Einfädler oder der Ausfall vor Olympia kommt. Die haben ja auch Statistiken, oder? Ein Slalomfahrer geht so und so Menge raus pro Jahr. Und wenn die Statistik eigentlich abgehakt ist, dann geht es nur noch vorwärts.
Das meinst du jetzt aber nicht. Aber du hast doch nicht tatsächlich das Gefühl, dass der Loic Meyer vor einem Olympiasalon Bormio sagt, heute läuft super, ich bin ja schon in Schladming, bin ich ausgeschieden.
Er würde es nicht sagen, aber ich würde ihm anraten, so zu denken.
Ja, gut.
Oder?
Ja.
Ich meine, du musst ja immer probieren, gewisse Sachen ins Positive umzumünzen.
Ja, aber du gehst doch lieber mit einem Erfolgserlebnis zu diesen Olympischen Spielen.
Ja, und wenn das nicht hast? Wenn das nicht hast, kannst du nicht sagen, oh Scheiße, es läuft nicht im Moment. Jetzt kommt eine Serie von Ausfällen. Nein, du musst genau das Gegenteil machen.
Gut. Henrik Christoffersen hat das Slalom gewonnen. Aber er hat natürlich wieder geflucht, oder? Genauso wie am Vortag hat er sich beschwert, dass sei eine Schlittschuhbahn und hat nichts mit einer Skipiste zu tun. Nach seinem Slalom-Sieg hat er genau das Gleiche gesagt. Der Markus Waldner, es ist ja zum wiederholten Mal, oder, dass sich der Christoffersen beschwert. Und der Markus Waldner hat irgendwann einmal gesagt, jetzt ist eine Straffällig mal für ihn. Aber meines Wissens ist Christoffersen immer noch nicht bestraft worden. Kann doch eigentlich nicht sein, oder? Da kann doch nicht jedes Mal alle Veranstalter, alle Pistenchefs in Dreck ziehen, was er ja tut.
Ja, ich bin mit dir absolut einverstanden. Aber langsam müssen wir den Christoffersen kennen. Und er hat, es ist einfach ein Charakter, wo er braucht das, er muss können. Und er will mit dem beweisen, wie ehrlich das er ist. Er hat ja auch gesagt, obwohl ich das Rennen gewonnen habe, für mich etwas vom Grössten ist, was mir jetzt passiert ist, finde ich, hätten wir nicht sollen fahren.
Ja.
Ich meine, das ist natürlich, wo hören wir denn da auf? Das haben wir letztes Mal schon diskutiert. Wir müssen grausam aufpassen, dass wir unseren Sport nicht einfach jedem Anlass totreden tun. Mhm. Es ist dann, einmal ist es zu weich, dann ist es wieder zu hart. Ja. Klar, ich habe nur gehört, oder alle haben gesagt, es ist verdammt easy. Aber wenn ich denen zugeschaut habe,
also,
die sind dann besser oben runtergefahren als Schlittschuhläufer, zum Teil. Also absolut wahnsinnig. Dann frage ich, wo ist das Problem? Du hast vom Nummer 1 bis Nummer, ich weiss nicht, 60 mehr oder weniger die gleiche Piste gehabt. Ich glaube, wir haben selten so viele 50er Nummern in den ersten 30 gehabt. Gut, das sind ein Haufen rausgekommen im ersten Lass, was man gesehen. Also ich kann nicht runterfahren, das ist ganz klar.
Ja, aber der bald 60-jährige Kamerafahrer vom ORF, der Thomas Sikrak, der fährt nicht die Pace, das ist schon klar. Aber auch der hat gesagt, er hat das Schlimmste befürchtet vor dem Start und er hat aber nachher beim ersten, zweiten Torsieger total überrascht gewesen.
Ja, er fährt nicht die Pace, aber mit einer besseren Pace, mit einer schnelleren Kurssetzung zumindest das Einzige. Also man darf ja auch sagen, das hat mir gefallen, das hat mir weniger gefallen. Man hat jetzt die Kurssetzung im zweiten Lauf, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen.
Wieso nicht?
Weil sie einfach zu langsam war. Es war einfach ein Würgen um die Ecke herum. Und da hast du richtig gemerkt, die haben nicht wirklich Zug drauf gebracht. Und das ist doch so. Wenn du ein bisschen schneller kommst, mit mehr Tempo, hast du auch mehr Power. Dann gibt der Ski auch mehr zurück. Und dann ist oftmals das Eis griffig. Und nicht so glatt.
Also wir hatten jetzt den zweiten Lauf der Kurssetzung tiptop gehabt. Also gut, unten. Hat es vielleicht eine Ecke zu viel Wind gehabt?
Aber alles akzeptiert. Ich habe immer alle Kurssetzungen akzeptiert, weil unser System ist so, dass wir entschieden haben, Trainer sollen die Kurs setzen. Und Trainer sind die, die das ganze Jahr dabei sind, die können vergleichen. Und dann tun sie halt ein bisschen ins Gegenteil setzen. Der eine sehr schnell, der andere halt um alle Ecken herum. Absolut, solange wir das System haben, ist das absolut legitim.
Lass uns über Marco Odermatt reden, der in diesem Riesenslalom Schladming den Podestplatz knapp verpasst hat, als Vierter. Aber ist eigentlich auch klar, ich meine, nach dem Speed-Programm, das der hat in den Beinen gehabt, in den letzten Wochen zu erschwängen, denke ich, das Bild brutal. Und wir haben ja öfters darüber diskutiert, soll er jetzt etwas rauslassen im Hinblick auf Kitzbühel oder auf Olympia? Er hat es nicht gemacht und er hat geliefert in Kitzbühel. Sieg im Super-G, zweite in der Abfahrt.
Ja, absolut. Also das geliefert, das müssen wir gar nicht in Frage stellen. Gewaltige Leistungen gebracht. Es ist dann doch ein Riesen, und das ist eigentlich das Problem, ist ein Riesenunterschied, ob du irgendwo in einem Super-G in Kitzbühel runterfährst oder auf dieser Abfahrt und nachher kommst auf einen so einen Riesenslalom-Hang. Ich meine, wenn der Riesenslalom in Beaverkrieg gewesen wäre oder auf einem ähnlichen Hang, dann wäre die Umstellung auch viel einfacher gewesen für Marco. Ich glaube, die Steilheit und dann auch natürlich die Unterlage.
Und der erste Riesenslalom-Lauf in Schladming hat stark gedreht, oder?
Ja. Ja, kommt dazu. Dann kommen halt kleine Fehler dazu. Umso mehr finde ich es trotzdem fantastisch. Ich meine, er hat ja um ein Haar, ich meine, es passiert ihm ein kleines Fehler im zweiten, um ein Haar hat er aus dieser eigentlich fast aussichtslosen Lage nur einen Podestplatz geholt. Also, das darf man nicht vergessen.
Nein, absolut sensationell. Und, meine, er hat einmal mehr Geschichte geschrieben in Kitzbühel auch neben der Piste oder nach dem Rennen bei dieser Siegerzeremonie. Er wird zweit. Jeder andere hätte wahrscheinlich gesagt, ja, ich kann mit dem zweiten Rang wunderbar leben. Der Marco Odermatt, oder, geht zu den Fernsehreportern, nachher auch zu uns und sagt, nein, es tut weh.
Nein, mit zweiter, in dieser Ausgangslage.
Und vergüsst bittere Tränen bei der Siegerehrung.
Ja, in dieser Ausgangslage kannst du mit dem zweiten nicht leben. Das musst verarbeiten und das ist verdammt schwer zum Verarbeiten. Ich glaube, es ist noch viel verrückter, wenn du kommst und dich umdrehst und dich im falschen Film befindest, nach einer Fahrt, wo du vom Gefühl absolut okay findest, alles hat gestummt, es war genau so, wie ich es wollte, ich fahre durchs Ziel, dann kommt so ein Augenblick, wo man ganz kurz kann analysieren, wie ist es das gewesen, jawohl, gut schauen, da muss ich jetzt ja best sein, oder? Und das ist sie nicht. Das ist ganz ein brutaler Moment. In Kitzbühel vor allem. In Kitzbühel vor allem.
Ja, vor allem auch, weil er es noch nie gewonnen hat, die Abfahrt. Oder? Sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen
genau, wenn er die Abfahrt letztes Jahr gewonnen hätte, dann wäre das heute jetzt halt einfach, ja gut, der andere ist schneller gewesen, das musst du einfach akzeptieren. Es nützt auch nichts, wenn er zurückgeschaut hat, 24 Stunden, oder? Wo es gerade umgekehrt ist und er vorne war und der andere ist zwei gewesen. Das bringt dir nichts, das hilft dir nichts. Es geht um die klassische Abfahrt dort. Und ich verstehe es, hundertprozentig seine Reaktion. Ich finde es auch fantastisch, dass er selber auch zu sich selber so ehrlich ist. Und sagt, hey, Gottverdorie, wenn das mir stinkt und wenn ich traurig bin und wenn das ein ganz grosses Ziel war, das ich wollte und ich habe es jetzt immer noch nicht, du weißt ja nie, ob dir das nächste Jahr so eine perfekte Fahrt klingt. Du weißt ja nie, ob das nächste Jahr nicht wieder ein Franzoni aufsteht, irgendwann an einer Ecke. Weißt du, das weißt du nie, ob du wieder in die gleiche Ausgangslage kommst. Das ist umso härter.
Oder ob vor allem der Franzoni die Konstanz kann bewahren. Also es muss nicht unbedingt der neue Franzoni kommen, wenn dieser jetzt den Level behalten kann.
Der eine, die längert im Moment schon, oder? Es ist sowieso, also, das muss man schon auch sagen, was der Bursch in den Rennen geleistet hat, angefangen in Wengen, das ist ja absolut unglaublich.
Und vor allem immer mit diesen Trainingsbestzeiten.
Ja, das ist ja verrückt, wo meistens würde ich sagen, das macht die kaputte Trainingsbestzeiten. Oder du willst dann noch einmal genau gleich fahren oder nur eine Prise draufsetzen. Nein, er hat es in einer Ruhe oben runtergebracht. Weißt du was, ich meine, ich muss aufpassen, wenn ich das sage. Es gibt so Momente im Leben, wo du das Gefühl hast, da gibt es irgendeinen Ort schon noch eine höhere Macht oder eine Kraft. Ich meine, sein Kollege da oben,
der Film so, oder? Wo ja, in Chile im Training, sein Zimmerkollege, der tödlich verunglückt ist.
Ja, es gibt hier einen Moment, wo man fast ein bisschen glauben, hey, mal, da muss irgendeinem Ort noch eine grössere Kraft da sein.
Also, dass der dem schon
dass gibt. Dass so eine Geschichte kann passieren, oder?
Ja, es ist schon so sehr erstaunlich, oder? Ich meine, er ist bis in Gröden in diesem Winter war der relativ weit vom Podest weg gewesen.
Ja, nein. Ich habe am Anfang auch nicht gewusst, wie man ihn ausspricht. Also, so ist es ein Haufen anderen auch gegangen. Da ist irgendein Italiener rum, der da schnell fährt, aber mehr nicht.
Aber bleiben wir noch schnell beim Franzoni, bei deinem grossen Zungenbrecher.
Nicht mehr.
Ich meine, jetzt kommt das Bormio. Ein Heimspiel für ihn? Ein olympisches Heimspiel? Ist das ein Vorteil?
Ja, in einem gewissen Sinn muss es ja ein Vorteil sein. Also, du kannst dir das eben auch einreden. Wir haben auch Beispiele, die Vorteile sind. Vor genau 50 Jahren hat einer den Vorteil genutzt und hat die Olympia gewonnen.
In Innsbruck meinst du, oder Franz Kammer.
Daheim, ja. Da kannst du schon sagen, das war sicher ein riesen Vorteil gewesen. Auch dort habe ich das Gefühl gehabt, da muss an einem Ort eine höhere Kraft rum sein. Wenn 60'000 Leute dich über den Hang abbrüllen, dann ist es sehr wahrscheinlich irgendwie eine Power rum, die da mithilft. Also.
Gut, du hast in Innsbruck auch einen Heimvorteil gehabt. Du hast dir ja die Skifirma, nämlich Kneisel, ausgesucht, die am nächsten vom Patscher Kofel war. Also kannst du jetzt nicht sagen, der Klammer hat einen grösseren Vorteil gehabt, also einen grösseren Heimvorteil.
Ich glaube, ich habe den besseren Ski gehabt. Eben. Ich glaube, der beste Ski am Fuß gehabt.
Ja.
Also einfach nicht zusammengebracht am Schluss. Aber den besten Ski habe ich sicher gehabt. Übrigens nur ganz ein kleines Detail. Du weißt, dass ich habe ja dann den Wechsel gemacht von Rossignol auf Kneisel. Mhm. Und habe gewusst, ich muss etwas machen. Und habe mich gefragt, wo ist der, der am meisten macht für die kommenden Olympischen Spiele? Ich habe gesagt, es muss ein Österreicher sein. Und wenn irgendwie möglich ein Tiroler. In dem Fall ist es der Kneisel. Ich habe auf Kneisel gewechselt, ohne eine Kurve zu machen.
Ohne zu testen.
Nicht. Ja. Null. Ja. Ich bin überzeugt, ich muss das machen. Und ist gelungen. Okay. Können wir wieder zurückgehen zur Aktualität?
Genau.
Oder?
Zurück zum Franzoni in Bormio, oder? Heimvorteil oder nicht? Du hast es schon gesagt, sehr wahrscheinlich schon.
Ich glaube auch, also ich meine, oder wenn du in Wengen dabei bist, wenn du in Kitzbühel dabei bist, dann musst du ja sagen, ja gut, dann liegt der Bormio ganz sicher. Ich kenne seine Resultate nicht von den vorhergehenden Jahren in Bormio. Aber da ist Tempo drin, da ist grosse Technik gefragt, Überwindung auch gefragt. Selbstverständlich, das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Also die physische Situation ist wichtig. Also du musst weg sein. Du darfst nicht blau sein, wenn du in den Zielhang reinkommst, sonst verlierst du dort noch Sekunden, nicht nur Zehntel und Hundertstel. Der Franzoni muss man in den näheren Favoritenkreis eingliedern.
Aber
absolut.
Die Ausgangslage hat sich ja schon ein bisschen verändert, jetzt durch seinen Super-G-Sieg am Loberhorn und vor allem durch seinen Sieg auf der Streif. Ich meine, bis jetzt hat er relativ unbeschwert können attackieren. Aber jetzt, Olympische Spiel in seiner Heimat, jetzt steht er so richtig im Rampenlicht.
Ja, ja.
Und das ist, behauptet jetzt einfach einmal, etwas, eine andere Ausgangslage, als wenn du als No-Name auf Wengen kommst und dem Sog vom Loberhorn und noch das Kitzbühel mitnimmst.
Ja, da bin ich mit dir absolut einverstanden. Es ist ja so, daheim ist es noch ein Preis stärker, aber es wird für alle etwas anderes sein. An die Theorie, ja, das ist ein Rennen wie alle anderen auch, das ist dann...
Das versucht man sich einzureden,
da betrügst du dich selber. Du musst wissen, dass wenn du am Morgen vor dieser Olympia-Abfahrt aufstehst, kannst du die Zähne nicht putzen. Dann ist einfach der Druck irgendwo an einem Ort viel, viel grösser, weil es halt einfach ist Olympia, es ist alle 4 Jahre, es ist etwas ganz Spezielles.
Reden wir ein bisschen über die Frauen. Die haben ja parallel zu Kitzbühel, zu den Männern, sind die in Spindlermühle gefahren. Vorher am Kronplatz. Und ich mag mich erinnern, etwa vor 5 Wochen hast du mir einmal gesagt, die Wendy Holdener, die fährt so gut Riesenslalom wie noch nie in ihrem Leben.
Ja, wenn man
sich... Das hast du nicht ernst gemeint, wirklich, oder? Doch, weil jetzt ist sie am Kronplatz, hat sie sich nicht qualifiziert für den zweiten Lauf, 4 Sekunden Rückstand gehabt und in Spindlermühlen ist sie irgendwie so durch die 20. geworden.
Okay, wenn man... Aber ich stehe dazu. Die Wendy fährt heute besser Riesenslalom als je vorher. Ich glaube, da ist auch ihr Aufwand ist entscheidend. Sie hat mehr Aufwand betrieben, oder das weiß ich natürlich auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, wenn ich sie sehe fahren, glaube ich, dass sie absolut einen Riesenslalom-Schwung hat, wo mehr bringen kann. Ob denn das nachher ins Rennen auch noch reinbringst, das ist eine zweite Frage, das ist ganz klar. Aber ich finde es eigentlich, ich finde es positiv, dass sie sich erstens entschieden hat, den Riesenslalom mitzunehmen. Ich frage mich immer wieder, warum die Slalomfahrerinnen oder auch Slalomfahrer nicht mehr mit dem Riesenslalom spielen. Es muss ja nicht hundertprozentig deine absolute Top-Disziplin werden, aber sie bringt dir damit etwas auch in runtergesetzten Slalom, wie zum Beispiel gestern in Schladming der zweite Lauf war. Das sind Riesenslalom-Schwünge. Sie sind nicht weit weg vom Slalom.
Aber jetzt sagt Didier Bove, der mal ein sehr erfolgreicher Trainer war in der Schweiz und in Österreich, sie würde es gescheiter sein lassen, würde sich voll auf den Slalom fokussieren. Und du hast jetzt so ein Beispiel, oder? Der Manuel Feller beispielsweise, der jetzt den Riesenslalom weglässt und jetzt fährt er wieder auf dem Slalom gewinnen. Also weißt du, du kannst ja einfach sagen, trainiere viel Riesenslalom, aber du musst ja trainieren nicht unbedingt fahren. Spart dir doch, fokussiert dich doch auf das Slalom, spart dir die Kraft. Bist du nicht mit mir
einig, oder? Nein, ist nicht. Also, man findet immer wieder Beispiele, wo funktionieren. Oder der Noel, nicht sehr gut im Riesenslalom, fährt sehr nicht wahnsinnig viel Riesenslalom. Das sind immer wieder Beispiele, die das bringen. Ich habe meine persönliche Meinung, ist, dass man multisportiv sollte unterwegs sein, weil ich meine, man muss sich das auch mental vorstellen.
Also, in der Psychosportart Slalom, Wochen, oder?
Psychosportart, einfach tag, lass dir die Stange um den Grindel schlagen. Ich weiss nicht, ob das gut ist. Sicher kannst du andere Sportdisziplinen annehmen, du kannst Trampolin springen oder ich weiss nicht, Kunstturnen oder weiss Gott was. Aber wir sehen ja immer wieder die Beweise, wo es funktioniert. Oder? Der beste Beweis ist der Loic Meyer. Der ist nicht weit weg vom perfekten Super-G. Der ist nicht weit weg von der, ich will nicht sagen perfekten Abfahrt, aber von der möglichen Abfahrt. Und das sind für mich, die Beweise muss man anschauen und nicht die anderen.
Also jetzt, bevor dass wir zum nächsten Themenblock gehen, muss ich einen Schluck von dem wunderbaren, ich habe es ja noch gar nicht gesagt, oder? Wir sind hier im Kaffee Mundart in Andermatt. Und die Spezialität hier ist...
Du trinkst schon einen Tee im Kaffee, hä?
Nicht gut.
Wohl, das ist gut, das ist absolut gut. Vor allem morgen früh.
Das ist so wahnsinnig gut. Ja, Ingwer-Tee. Was so wahnsinnig gut ist, ist die Gamirast.
Ja.
Wo jetzt konstant im Riesenslalom und im Slalom in diesen Top 3 fährt.
Gell, vor zwei Jahren ist die an einem Ort gewesen, wo man gesagt hat, ja, das schafft sie sehr wahrscheinlich gleich nicht. Und oftmals, ich meine, dass sie ein Riesentalent ist, das weiss man ja, seit sie klein ist.
Ja.
Oder?
Ja.
Die verfolgt haben, das hat man immer wieder gesehen. Sie ist absolut ein Wahnsinnstalent und jetzt ist sie eben auch im Kopf bereit. Und ist ein grosser Trumpf für uns in Cortina.
Und ich habe das Gefühl, sie ist in diesem Cortina im Vergleich zu der Schifrin fast ein bisschen im Vorteil. Wenn ich Schifrin denke, wir zurück an Peking, kommt als grosse Favoritin, hat selber ausgegeben, ich wollte 4 Goldmedaillen. Es haben dann nachher die anderen haben Goldmedaillen abgeholt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in Cortina wieder genau gleich. Der ganz, ganz grosse Ruck, der ist nicht auf der Gamirast, sondern auf der Schifrin. International angeschaut.
Ja, das glaube ich auch. Und jetzt komme ich wieder zurück, wenn wir am Anfang darüber zuerst so die Statistik, wie laufen denn die Rennen ab? Wie viele Fehler mache ich? Wann mache ich einen Fehler? Habe ich jetzt in der letzten Zeit schon einen Fehler gemacht, der automatisch irgendeines dazukommt? Da habe ich jetzt von der Schifrin nicht wahnsinnig viel gesehen dieses Jahr, oder? Also, wenn sie so überlegt, dann muss sie fast ein bisschen Schiss haben. Es könnte jetzt dann passieren.
Er müsste jetzt dann kommen, oder?
Ja, bei der Rasch passiert das nicht. So denkt sie nicht.
Was zeichnet die Gamirast aus? Weißt, du hast es vorhin selber gesagt, oder vor 2 Jahren hat man nicht geglaubt, dass sie den Sprung schafft. Jetzt ist sie voll dabei. Warum?
Also, Talent, was Talent auch immer aussagt, oder? Also, sie bringt ein riesen Talent, ein Bewegungstalent mit. Sie ist ja von der körperlichen Struktur kann man sie mit einer Schifferin vergleichen. Sie ist, da bin ich ganz sicher, physisch extrem gut zu weg. Auf vielen Facetten, also nicht nur dicke Oberschenkel und weiss Gott was für die Muskeln, sondern Beweglichkeit, Schnellkraft und so weiter. Und ist, glaube ich, so eine bodenständige, urchige Frau. Nicht ein verwöhntes Mädchen, wo man jetzt da überall rumtreibt und so. Ich glaube, sie weiss schon, wo sie ist, zu was sie fähig ist, was kann passieren. Die ganze Erfahrung, sie ist auf dem Boden. Die steht auf dem Boden. Mhm. Und ist bereit, absolutes Risiko einzugehen, was du musst. Wenn du kannst, wenn solche Rennen willst gewinnen, dann musst du auch gewisse Risiken
nehmen. Also sie ist eine Gamblerin, oder?
Sie ist ein bisschen Gamblerin, ja. Mhm. Ja.
Wir müssen über die Selektionen reden. Und es ist ja vorgegeben so, du musst gleich viele Männer wie gleich viele Frauen nominieren. Also im Fall von der Schweiz 11 Männer, 11 Frauen. Und wenn ich jetzt einfach das Aufgebot anschaue, dann sehe ich ein Missverhältnis. Weil du hast bei den Frauen Adelia Durrer im Aufgebot, wo keine Top 15 Platzierung im Weltcup einfahren konnte, also nicht einmal die Hälfte von der Olympiaselektion erfüllt hat. Und dann siehst du bei den Männern Alessio Miciano, der fünft war in Gröden, bei einem Haar auch in Kitzbühel in Top 10 fährt, wenn er nicht den Fehler macht, noch am Hausberg. Mm-hmm. Das ist doch nicht fair, das ist doch nicht in der Ordnung.
Es ist problematisch, bin ich mit dir einverstanden. Ich probiere.
Es ist eine Genderwahn. Gender-Wahnsinn.
Ich weiß das nicht so. Also, irgendein ist, das kommt ja oben ab. Irgendein hat man sich auch müssen entscheiden, jawohl, wir wollen die Gleichberechtigung, wir tun alle genau gleich aufteilen, dass das nicht aufgeht, überall, und nicht überall gleich. Es kann ja auch gerade umgekehrt
sein. Ja, natürlich.
Es kann ja auch gerade umgekehrt sein. Das werden wir jetzt verfolgen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn man mit den Jahren dann vielleicht wieder ein bisschen eine Anpassung bringt, oder? Wenn ganz extreme Fälle sind, wenn ein Land nur noch gute Frauen am Start
hat. Dann müssen mehr Frauen nominiert werden.
Dann müssen mehr Frauen nominiert werden als Männer und solche Sachen. Solche Sachen sollten möglich sein. Glaubst du nicht auch, dass wir jetzt so in einer Phase sind, wo man halt, ja, doch, jetzt tun wir das alles zusammen ganz genau gleich, machen?
Aber ja. Und das ist einfach nicht im Sinn vom Sport, finde ich.
Nein, überhaupt. Also die ganze Qualifikation ist irgendwie nicht im Sinn vom sportlichen Geist, weil der sportliche Geist möchte, dass die Besten am Start sind, oder?
Also wir haben ja international ein extremes Beispiel. Beispielsweise Mufa Chandé bei den Franzosen hat eine Top-7-Platzierung, 3 weitere in der Top 15 und fährt nicht auf das Bormio. Das ist doch einfach verrückt.
Ja, ich meine, wir haben einen Haufen solche Beispiele, das ist klar. Die Frage ist nur, wie tun wir es denn ändern, oder?
Du bist ja ein grosser Freund vom Golfsport.
Ja, also übrigens, also es ist ja nicht so, dass Olympia sagt, überall sind die gleichen Qualifikationskriterien, sondern die arbeiten mit den internationalen Verbänden zusammen und sagen, wie machen wir das am besten? Wie wollen die das haben? Also zum Beispiel, komme ich halt aufs Golf, da sind gerade die 15 Besten von der Welt, bei den Herren und bei den Frauen sind qualifiziert. Aber, es kommt der springende Punkt, nie mehr als 4 pro Nation. Mhm. Darum können halt gewisse amerikanische Golfspieler oder schottische oder koreanische Golfspielerinnen können nur 4 am Start sein. Und dann rutschen die anderen nach. Und wenn die anderen nachrutschen, aber auch wieder nach dem Leistungsprinzip, also da kommen immer wieder die Besten rutschen nach. Und wenn jetzt so halt oftmals ein Chines oder ein Schweizer nachrutscht, dann kommt der ins Tableau, bis der nächste Schweizer kommt, und wenn 2 drinnen sind, ist fertig. Also es können dann nicht mehr als 2 sein pro Nation. Mhm. Könnte ich mir im alpinen Rennsport absolut vorstellen, dass man zum Beispiel sagt, hey, die 30 Besten sind qualifiziert.
Ja. Pro Disziplin, hä?
Ja, ich würde dann aber wirklich darauf beharren, das sind dann auf die Nehmen. Also Menschen sind qualifiziert, nicht Quoten.
Ja.
Oder? Es gibt dann noch Haufen Verbände, die sagen, ja, da haben wir, wenn wir 6 in der Top 30 haben, haben wir eine 6er-Quote. Das ist nicht der Fall. Es müsste genau auf die Leute selber, auf die Sportlerinnen und auf die Sportler selber, müssen das sein. Aber ich glaube, es ist schon richtig, dass dann nicht mehr als 4 pro Nation sind.
Mhm.
Sonst hätten wir im 100-Meter-Lauf oder 200-Meter-Lauf. Da wäre ja niemand anders da. Ich glaube, das ist schon auch gut. Und der 4. innere Nation ist ja eigentlich 4 Ränge weiter hinten als der Beste. Also, weißt du, was ich meine? Also, man muss so schon auch einen gewissen Ausgleich bringen. Ich könnte mir absolut vorstellen, dass das geht. Ich habe es übrigens ganz kurz probiert anzuschauen. Wir hatten dann 8 in der Abfahrt. Wir hatten 5 im Super-G.
Also, wenn wir jetzt die besten 30 oder würden,
8 in der Abfahrt, 5 im Super-G. 4 und 3 Dominik behaftet. Riesenslalom und Slalom. Wir wären dann mit einer Quote von 20 Schweizer Herren, Alpine, am Start. Also nicht 20, sondern 20 Mal im Einsatz.
Mhm.
Da gibt es ein paar Doppelselektionen, also Abfahrt und Riesen und Super-G. Mhm. Und wenn man das abzählt, sind wir auf 13 unten.
Mhm.
Und wenn ich dann sage, aber nicht mehr als 4 pro Nation, dann bin ich genau auf 11.
Mhm. Aber den Miciano hätten wir dabei.
Den Miciano hätten wir dabei, ja, genau.
Ja,
da tut mir eigentlich leid, weil, ich meine, wenn du den Rang rausfährst und Qualifikationskriterien kennst, dann jubelst du natürlich, dann kannst du fast ein bisschen feiern. Und auch wir haben dann so ein bisschen abgeführt, es hat dann die Quali geschafft. Aber es ist natürlich klar, irgendeinem Ort muss dann die Mannschaftsleitung auch entscheiden, aufgrund von den anderen Resultaten, aufgrund von ja, wie sich das Ganze entwickelt.
Ich glaub, das hat der Tom Stauffer ja den Umständen entsprechend perfekt gemacht.
Oder? Ja, da gibt es gar nichts.
Ich meine,
es ist am System, wo es ist schade, dass das passiert.
Ich meine, es waren 10 sind fix gewesen, und dann ist es noch darum gegangen, der 11. entweder Miciano oder Daniel Juhl. Daniel Juhl, der 2 Top 15 Ergebnisse gehabt hat, und für ihn hat natürlich gesprochen, dass man zuerst mal die Teamkombination bei den Olympischen Spielen hat. Also sprich, du brauchst einen 4. guten Slalomfahrer,
ja, in dieser Teamkombination. Und dass wir genug Abfahrer haben. Also, das kommt natürlich dazu.
Was, dass wir genug Abfahrer
haben? Ja, wir haben ja genug qualifizierte Abfahrer.
Ja, ja.
Aber im Slalom haben wir dann wirklich nur einen gebraucht.
Ja, ja, das ist klar.
Oder? Das ist natürlich sehr wahrscheinlich.
Gut, du hättest schon sagen, als 4. Slalomfahrer im Teambewerb nominierst du Luca Erni.
Ja, klar, ist alles möglich. Ja,
das hat schon können. Aber es ist logisch, der Daniel Juhl hat im Slalom im Moment deutlich mehr Speed als der Luca Erni. Und dann möchte ich auch nicht unbedingt der 4. Abfahrer sein, der jetzt mit dem Luca Erni muss die Teamkombination bestimmen.
Aha, du gehst natürlich über die Kombination. Ja, 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 das ist klar. Das muss man alles zusammen mit berücksichtigen. Und weißt du, ich glaube, da muss man der Mannschaftsleitung nicht reinreden. Die wissen schon, was sie
machen. Nein, die haben das hervorragend gemacht.
Ich finde, dass Selektionen absolut okay sind.
Ich bin dieser Meinung, die haben einen Top-Job gemacht. Ich bleibe einfach dabei. Ich finde es nicht okay, dass man jetzt stur auf diesem System muss beharren, dass gleich viele Männer wie Frauen starten. Oder dort müssen wir flexibler sein.
Ja, und oder eben, dass man anfängt, dass man sagt, hey, die Besten müssen automatisch qualifiziert sein. Die müssen nicht hoffen, dass Swiss Ski ihn qualifiziert, sondern wenn er in der Top 30 innen ist und der Top 4 in der Nation, dann ist er am Start.
Ich meine, es gibt ja noch etwas anderes Absurdes. Du hast beispielsweise Brasilianer, die dank dem Pinheiro Braten jetzt 3 Startplätze haben, oder? Also, das ist,
glaube ich, einer weniger. Also, die 2, die alle haben, plus einen, den er hat. Ja, genau.
Also, bei allem Verständnis, oder, für die Exoten. Aber das kann es nicht sein.
Wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Wort. Die Exoten gibt es natürlich schon nicht mehr.
Doch. Also,
nein,
also die brasilianische Abfahrer Bernhard sind Exoten.
Nein, der kommt nicht an den Start.
Nein,
aber. Der hat ja seine Punkte gar nicht. Aber der muss zuerst die Fisspunkte machen, dass er überhaupt zugelassen wird.
Ja. Aber du hast.
Und wenn der eine deine, ich weiß nicht, 80, glaubt, 80 Fisspunkte, das sind umgerechnet, verlierst du auf einen Odi in Wengen, ich glaube, 7, 8 Sekunden irgendwo dort umeinander, oder?
Mhm.
Hey, Das sind Abfahrer. Weißt, die Exoten, wo nicht wissen, ob es rechts oder links geht und einander überholen.
Ja, wie man Hans Jucker wunderschön kommentiert hat. Genau.
Die gibt's nicht mehr. Ja. Nein, die gibt's wirklich nicht mehr. Ja. Sind alles gute Skifahrer.
Ja, aber trotzdem. Also, nebst dem Braten, der zweite und der dritte Brasilianer.
Ich weiss nicht, habe ich noch nicht gesehen. Ich weiss nicht, wir werden es sehen.
Also, im Weltcup haben wir sie definitiv noch nie gesehen. Irgendwo im Südamerika-Cup, oder? Hätten die gefahren sein. Bin ich also sehr gespannt. Wir müssen über die Qualifikation reden jetzt im Schweizer Abfahrtsteam, das sich abzeichnet.
Mhm.
Es ist für mich klar, der Odermatt und der Von Almen, die sind gesetzt. Aber ja, nachher geht's Monne, der Hintermann und der Ogentin, die zwei letzten Plätze fahren. Die Frage ist jetzt, du hast den Monet auch schon setzen, weil er letztes Jahr in Bormio seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert hat, also auf dieser Abfahrt, wo wir jetzt werden die Olympia austragen. Oder spielt das für dich absolut keine Rolle?
Aber ich will niemandem reden und ich rede ein bisschen auch aus der Vergangenheit, was man alles zusammen
erlebt. Aber wir haben Meinungsfreiheit in diesem Land und da ist ja, ganz ja. Ist klar deine Meinung kommt.
So wie es, oder du musst noch berücksichtigen, du musst deine Top-Shots darfst du nicht verheizen, oder? Also, du musst denen irgendwie, sagen, was ihr geleistet habt, ist so gut, dass ihr zwei gesetzt sind. Bin mit dir einverstanden. Ich glaube, der Tom Stauffer und seine Crew, die zwei Top-Shots werden die setzen. Ich glaube, dass es falsch wäre. Also, das Denken wäre falsch. Nicht gegen Moni, wenn sie ihn jetzt gleich setzen. Also überhaupt nicht. Aber, das Resultat von letztes Jahr ist ein Jahr weg.
Ja.
Das Resultat von Beaverkrieg im Dezember ist auch 2-3 Monate weg. Ja. Ich glaube nicht, dass man auf solche Sachen darf schauen darf und sagen, aufgrund von dem ist der ein bisschen besser, 2-3 Punkte. Der hat einen 6. und einen 8. und der andere hat nur einen 9. Ja. Das würde ich nicht machen.
Wie geht es jetzt gleich schnell die Platzierung? Also der Monet hat den 5. um den 8. zu bieten. Mhm. Der Hintermann ein 6. und ein 7. aus Kitzbühel und der Ogentin hat den 8. Meinte aus Beaverkrieg und nachher noch einen 13. aus Wengen.
Genau. Jetzt kannst du die zusammenzählen, das gibt Punkte, dann kannst du eine Rangliste machen und dann wärst du fein raus. Ich bin ein bisschen gegen das ganze, das Computerrechnen. Ich finde, dass eine Mannschaftsleitung, der Coach, Trainer und wir da alles zusammen mitreden, eigentlich die Freiheit müssen haben, dass sie können sagen, wir haben das Gefühl, das ist jetzt der. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, und ich würde das eigentlich auch richtig gut finden, wenn man sagt, zwei sind gesetzt. Nach dem zweiten Training setzen wir den dritten. Setzen.
Mhm. Nach dem zweiten, nicht nach dem ersten?
Nein, nach dem ersten würde ich das nie machen. Mhm. Das würde ich nie machen. Wobei, wir müssen natürlich aufpassen, gell? Es gibt natürlich hier und da Situationen, wo dann das zweite und das dritte Training gar nicht stattfindet.
Mhm.
Darum bin ich für die Form, wo am Schluss der Trainer, der Coach, das ist eine kleine Gruppe, wo miteinander diskutiert und sagt, wegen dem und dem tun wir den setzen. Mhm. Wir tun auf den vertrauen oder tun auf die zwei vertrauen. Stell dir vor, wir haben das erste Training und dann ist fertig.
Mhm.
Dann kannst du nicht sagen, der andere ist 300stel schneller gewesen als dieser und darum kommt jetzt der rein.
Und oder der Bonne, der bis kurz vor dem Ziel klare Bestzeit hat und dann ist das Tor verpasst.
Genau. Dann muss dann der Trainer richtig cool bleiben und sagen, das ist dein Potenzial, das ist dein Können, das ist wegen dem und dem vertrauen wir. Also viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten von der Mannschaftsführung.
Aber du gibst mir schon recht, wenn ich sage, Monet und Hintermann sind in der Pole Position oder in der ersten Reihe um den Platz 3 und 4 und der Ogentin aufgrund der Abfahrtsergebnisse in diesem Winter muss schon ein klares Ausrufezeichen setzen.
Ich gebe dir recht, bis nach der ersten Trainingsfahrt, wenn der Ogentin Dritter wird, oder?
Mhm.
Der hat so ein riesen Potenzial.
Mhm, absolut. Und gerade auf einen Stelvio, genau, oder?
Stelvio-Piste wird natürlich, da sind ein paar gewaltige Ogentin-Schwünge drin, wo, also ich würde jetzt überhaupt noch keine Prioritätenliste machen.
Magst du dich an Lake Placid 80 erinnern?
Ja, weißt du, ich bin der Leonard Stock, gell? Der ist ja nur als Reservespieler oder Reservefahrer mitgekommen. Ganz klare Aussage. Es gibt in Lake Placid keine Veränderungen von denen, die starten. Die vier sind gesetzt, die sind am Start, die können ruhig trainieren, die müssen gar nichts machen. Am ersten Abend habe ich mit Leonard Stock zu Nacht gegessen und gesagt, Leo, du bist Reserve. Du musst jetzt eins machen. Du musst einfach morgen im ersten Training volle Kanne gehen. Aber wirklich von der Schaube, easy gewesen und richtig schwer. Und er ist der Einzige, der angedrückt hat. Er hat 2 Sekunden Vorsprung gehabt auf alle Zähne. Gut, dann haben wir gesagt, ja gut, es gibt ja keine Ausscheidung. Er hat gesagt, jetzt am nächsten Tag machst du nur eins genau das Gleiche. Er ist, glaube ich, 3 Trainingsbestzeiten gefahren.
Ja, ja.
Was haben sie denn müssen aufstellen? Und ist er Olympiasieger geworden.
Der Weltmeister Sepp Walcher ist über Klinge gesprungen dann.
Ja, er ist Winsberger.
Winsberger, Stock, Klammer.
Klammer, klar.
Klammer.
Ja.
Und meinte noch den Höflehner.
Könnte sein. Siehst du, Klammer nicht gewusst, ja. Aber das sind so, klar, ich meine, die Mannschaftsleitung, in dem Moment, wo der Entscheid gefällt worden ist, die hätten sie alle wollen hängen in Österreich, gell?
Ja.
Ist schon klar. Aber das ist ein guter Beweis, was wirklich alles passieren kann. Man muss eine gewisse Beweglichkeit offen halten. Also dem Computer sagen, dort uns sagen, wie er fährt, finde ich falsch. Es kann aber, Entschuldigung, es kann natürlich jetzt effektiv, die Verhältnisse sind super gut, wir haben vielleicht gute 3 Trainingsfahrten, wir sehen, aufgrund von der Wetterprognose sehen wir, es wird 3 Trainingsfahrten geben, dann kann man ruhig auch sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht am zweiten Tag den dritten bestimmt und jetzt ihr zwei fahren nur um die Entscheidung.
Mhm.
Das hat auch funktioniert. Das kann ich mir absolut vorstellen.
Jetzt
dann gibt es ein Rennen für die. Mhm. Und dann kommt natürlich im Nachhinein kommt natürlich die Diskussion, weißt du, wie viel Kraft die verloren haben mit diesen Ausscheidungen und alles zusammen, oder? Das ist dann auch brutal, wenn du eine Ausscheidung musst fahren für Olympia. Dann verlierst du einen Haufen Energie, das bin ich sicher.
Wie wertvoll ist denn für dich eine Olympia-Goldmedaille in dieser Teamkombination, die wir das erste Mal im Programm haben?
Ja, also von der Tradition her komme ich ein bisschen in Versuche, das ein bisschen abzustufen. Aber, wenn der Team-Olympiasieger in Kenia auf einer Safari ist und die alle anderen reden dann über Sport und dann gehört einer, das ist ein Skifahrer, der hat 7 Weltcuprennen gewonnen, der ist 2-mal Weltmeister gewesen, dann nicken alle sehr andächtig, oder? Aber wenn dann irgendeiner hinführen kommt und sagt, hey, Moment, das ist ein Olympiasieger, dann gehen sie auf die Knie. Oder dann ist einfach eine ganz andere Welt. Das ist halt einfach so. Und das macht das Olympia so faszinierend, dass du oftmals auf der gleichen Ebene bist, wie der beste Eisschnellläufer der Welt, wie die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, die Olympiasieger geworden ist. Die sind es noch nicht geworden, aber es kann nein, passieren.
Nein, ja.
Darum,
ja.
Ich bin ja ganz nah und es kann absolut passieren. Ja. Nein, nur als Beispiel, oder? Dann hast du oftmals, das sind ganz andere Dimensionen, oder? Auf der gleichen Ebene wie Eiskunstlauf, Olympiasiegerin oder was auch immer. Und das geht über alle Disziplinen durch, über Sommer und Winter und über Jahrzehnte, Jahrhunderte sogar.
Aber der Marco Odermatt, der wird schon jetzt, wenn er auf die Safari in Kenia geht, wird er von gewissen Touristen bejubelt.
Ja, selbstverständlich.
Auch von den Einheimischen, wenn sie erfahren, dass er ja schon Olympiasieger im Riesenslalom ist.
Eben, aber den muss er dann eben bringen.
Ja,
das nützt
ja,
ihm dann, seine 100 Podestplätze nützt ihm eigentlich dann beim Safari-Führer nichts.
Ja. Aber eben, er ist schon Olympiasieger und darum muss er jetzt die Teamkombination nicht unbedingt fahren. Ich meine, wir haben letztes Jahr vor der WM oder bei der WM darüber diskutiert, wo wir den Gold geholt im Super-G in der Abfahrt nachher Medaille knapp
verpasst. Sag mir schon, wie ist das Programm? Ich habe das Programm
nicht im Kopf. Es kommt die Abfahrt und nachher kommt die Superkombination.
Dann würde ich als Marco die Superkombination nicht fahren.
Ja.
Im weißt du, ja, mit dem Gedanken bist du absolut richtig. Er ist bereits Olympiasieger und es kommt eine ganz wichtige Disziplin hinten nachher. Vielleicht ist er ja dann bis dort sogar Doppel-Olympiasieger oder weiss Gott was.
Ja. Also da kannst du den einen erfahren lassen, als Vierter, der die Abfahrt nicht können bestreiten konnte.
Glaube ich,
die Olympia-Abfahrt.
Ja. Dann hätten wir die Mannschaftsaufstellung, oder?
Ja, also dann fährt der von Almen fährt wieder mit dem Meijer.
Das ist eine Bank. He?
Aha.
Das ist dann aber eine Bank. Ja. Fahren die anderen
sie auch? Sie sind Weltmeister geworden. Oder? Dann kannst du Monet mit dem Tanguy-Neve.
Tanguy-Neve, ja. Die können miteinander reden. Das ist immer wichtig.
Ja, ja. Dann geben wir im Hintermann geben wir den Reiten. Dann hast du so das Zürich-Zugspann.
Oh, das finde ich gut. Ja, 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 klar.
Und der Argentin, der fährt mit dem Daniel Ju.
Aha, ja. Oder? Ja, ja.
Oder? Aktueller Fischerfahrer mit dem ehemaligen Fisherman. Passt doch super.
Ja, das gibt eine gute Stimmung, ja. Ja, ja, ja. Gut, also da sind nachdem, die werden ja sicher auch erst entscheiden, wenn alles andere schon vorbei ist, bis zu da.
Genau.
Aber in einem hast du recht und es ist, ich will nicht immer auf das Gleiche drücken, aber die Energieersparnis oder der Energiehaushalt ist schon extrem wichtig. Weißt du, und je länger als die Saison geht, gerade für einen Odi, ist der Energiehaushalt klar. Er hat die Reserven, er hat die Voraussetzungen, dass er das alles machen kann und hat ja auch bewiesen, dass es geht. Wobei wir sind noch nicht am Ende vom Winter.
Es hat bis jetzt ja zwei gegeben, die bei Olympischen Alpinspielen haben drei Goldmedaillen gemacht. Toni Seiler 1956 in Cortina, Jean-Claude Killy 1968 in Grenoble. Jetzt kann man natürlich sagen, Odermatt ist in drei Disziplinen, ist er halt einfach der Goldanwärter. Hast du nicht das Gefühl, könnte es noch ein Gedanke sein bei
die
ihm, dass er
machen.
Sagt, ich bin jetzt der Erste, wo vier Olympia-Goldmedaillen gewinnt. Und dann muss ich dann halt eben gleich in dieser Teamkombination an den Start gehen.
Also, setzen wir voraus, er wird Olympiasieger in der Abfahrt.
Ja.
Er wird Olympiasieger im Super-G. Gell, der ist auch vorher. Ja, klar.
Ja, vor dem Riesenslalom logischerweise, ja.
Kommt der nicht vor dem Team, der Super-G?
Also, wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer täusche, oder? Kommt Teamkombination gerade nach der Abfahrt und vor dem Super-G.
Aha, okay. Dann spielt der Gedanke noch keine Rolle, glaube ich. Mhm. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätte ich gesagt,
also,
ja.
Also, wenn du schon zwei Goldmedaillen hast, dann sagst du...
Ja, wenn jetzt der Super-G vorher gewesen wäre und er gewinnt er auch und hätte zwei Goldmedaillen, dann hat er berechtigt gesagt, ich möchte gerne die Teamkombi fahren.
Frauen sind Cortina, Männer in Bormio.
Mhm.
Jetzt hat man ja immer wieder predigt in den letzten Jahren, es muss nachhaltig sein, es kann nicht sein, oder dass man dort an einem Ort für eine einzige Veranstaltung etwas Neues baut. Meines Erachtens machen die Italiener das jetzt mustergültig.
Ja, sehr. Ja, genau.
Aber
genau.
Jetzt gibt es gleich wieder extreme Kritik, sehr laute Kritik, dass man es kann doch nicht sein, Frauen und Männer so weit auseinander. Ich finde es gut. Du nicht?
Man hat ja auch immer wieder im Weltcup hat man probiert, das zusammenzubringen miteinander. Man hat dann einfach gemerkt, das ist einfach nicht das Gleiche. Ich glaube, die Frauen müssen ihre Position haben, das muss der absolute Höhepunkt sein in diesem Gebiet. Und nicht, dass jetzt alle da am gleichen Ort sind, das bringt es nicht. Ich finde, es ist besser, wenn es so aufteilt ist. Erstens sind es zwei traditionelle Gebiete, die ja eigentlich absolute Klassiker sind.
Ja.
Und das ist positiv für Olympia. Mhm. Dass du an einem Klassiker in Cortina mit den Frauen bist und an einem Klassiker in Bormio mit den Männern. Mhm. Das finde ich absolut gut. Ich weiss, dass sehr wahrscheinlich Medien einfacher wäre, wenn du ein Ort bist. Oder? Dann
gut, aber das darf ja nicht die Hauptrolle spielen.
Nein, das darf nicht die Hauptrolle spielen.
Was für Medien das Einfachste ist, oder?
Dass man halt dann für das noch zusätzlich Sachen muss. Klar, die ganzen Aufbauarbeiten, die ganzen Zielräume, die ganzen Medien, Container und alles, das muss natürlich alles doppelt gemacht werden, das ist klar. Aber das ist viel weniger problematisch.
Ich will irgendwo eine neue Abfahrt bauen.
Ja, oder was viel weniger problematisch, als das nur für eine Olympische Spiele neue Popang.
Genau.
Wo eigentlich in kurzer Distanz, ja nein, aber in einer gewissen normalen Distanz eine vorhanden wäre in Sakmaritz.
Mhm. Gehst du an die Olympischen Spiele?
Ich wollte zuerst nicht gehen, aus einem einfachen Grund, weil ich liebe Olympia und ich liebe überhaupt Sport, ganz allgemein. Das Liebste, was ich habe, ist, wenn ich vor einem Fernseher sitze, es ist niemand rum, ich habe meinen Drücker in der Hand und stell dir vor, also ich gehe jetzt, weil ich, da bin ich sehr geschmeichelt, persönliche Einladung bekommen von meinem Freund Johann Elias.
Von deinem Freund?
Ja, selbstverständlich. Muss er wohl. Haben wir ja eine Einladung geschickt. Nein, Spass beiseite. Ja. Es ist, weißt, dort bin ich auch ehrlich. Das ist doch gut. Das macht das immer gerne, oder? Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Die Abfahrt, die wollte ich sehen. Und ich gehe dann 3 Tage dort runter. Aber, warum ich nicht gehen wollte oder warum ich sonst nicht, wo an Olympia ist, jetzt zum Beispiel Abfahrt, da musst du morgen, du gehst um 10 Uhr zum Hotel aus, dann gehst du irgendwie das Zielgelände, dann bist du in diesen VIP-Zelt, Räumen, weiss Gott was, du siehst einen Haufen interessante Leute, klar, aber während dieser Zeit könnte ich daheim, ich weiss nicht, was ist, den 30 Kilometer Langlauf anschauen oder irgendein Biathlon-Rennen oder irgend sonst etwas kaufen, was man sonst nie sieht, oder?
An diesem Tag zählt nur die Olympia-Abfahrt.
Ja, ist klar. Darum ist es auch so früh, darum ist es auch die erste die grosse Disziplin, die stattfindet. Ja. Die wissen schon, was sie machen.
Und es wird sehr wahrscheinlich die spektakulärste Olympia-Abfahrt werden von allen Zeiten. Auf dieser Stelvio. So eine geniale Abfahrt.
Da muss ich ja fast ein bisschen ein Veto einlegen, oder? Es hat schon einige, die wahnsinnig spektakulär waren vor 50 Jahren.
Bocce-Koffel.
Ja, bin ich einverstanden. Ja, nein, du bist zu jung, du hast das natürlich noch nicht gesehen.
Ich habe den noch nicht gelebt, oder? Ja. Und ich habe nur die wenigen Bilder gegeben, oder? In der Doku, wo es über Franz und dich gibt. Irgendwie ABC-Aufnahmen.
Ja. Also, es ist schon, wenn man hier und da bei uns auch, jetzt auch noch in der heutigen Zeit, über dem Limit redet, es ist über dem Limit gewesen, auch die Entwicklung von der Piste. Die Piste war schön griffig gewesen, die ganze Woche, und dann hat es dann halt auch, ich weiß nicht, ob es geregnet hat oder halt einfach, es ist warm geworden und in der Nacht eiskalt und pickelhart und es ist ein Schlachtfeld gewesen.
Der berüchtigte Ochsenschlag, oder? Ist
ja,
das gewesen, oder? Ochsenschlag
und Schlachtfeld gewesen, nicht ein Eisfeld.
Ja.
Aber ich bin mit dir einig, von der Anlage, vom Charakter von der Piste ist sicher, was wir in den letzten 50 Jahren sonst gesehen haben, ist es sicher etwas vom Besten.
Ja, gut, Sochi ist auch sehr, sehr gut.
Sochi ist auch gut,
mit diesen extrem, extrem weiten Sprüngen.
Ja.
Du hast vorhin nochmal Innsbruck angesprochen, bist ja der Zweite geworden. Nochmal zurück zu Hof, zum zweiten Kitzbühel-Rang von Marc Odermatt. Hast du dann auch Tränen vergossen?
In Innsbruck?
Ja. Oder hat es sonst einmal einen Podestplatz gegeben oder einen zweiten Rang gegeben, wo du hast brüllt?
Nein, aber wo ich sehr traurig war, ich weiss, wie sich das anfühlt, wenn du mit ein paar Hundertstel Zweiter wirst in Kitzbühel. Ich habe das erlebt, ich habe das durchgekachert, auch Dritter werden mit ganz wenig Rückstand. Das Problem ist einfach, oder was es so extrem macht, ist, Kitzbühel ist so schwer, es ist so eine riesige Herausforderung in jeder Beziehung. Dann kommt Tradition dazu und dann kommt die Wichtigkeit von diesen Rennen dazu. Dann kommt der ganz grosse Wunsch, dass es das Größte wäre, wenn du das kannst gewinnen. Und dann bist du ganz, 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 ganz nah dran. Du bist in Form, du hast eine perfekte Fahrt gehabt und es reicht nicht. Ich weiss, wie das ist und verstehe das absolut. Ich habe dort nicht brüllt, weil der Roland Coloma hat gewonnen. Wir haben einen Doppelsieg gehabt. Das hat mir nicht viel geholfen. Da bin ich auch ehrlich.
Oder? Also das war eher noch schlimmer gewesen, das ist, oder? Dass du zweit wirst hinter meinen Teamkollegen.
Das ist, wenn man von... Ja.
Ist schlimmer, oder?
Ist hinter dem
Herbert Blank.
Es ist ein bisschen schlimmer.
Hinter dem Franz Klammer zweit.
Ja, ich verstanden. Ich hatte einen anderen bitteren Moment gehabt. Und der ist halt einfach emotional viel schlimmer gewesen. 75 bin ich wirklich in der Form von meinem Leben gewesen. Und ich bin auf dieser Abfahrt im Training gefahren, wie ich wollte. Stehend, nicht stehend. Ich habe eine Sekunde abgenommen. Da war der Klammer auch in Form gewesen. Und hat es 15. Und, ja, nur ganz kurz. Mein Dad war am Sterben daheim oder im Spital. Und ich wollte daheim bleiben und er hat gesagt, gang du. Du musst mir das Rennen gewinnen, oder? Und das weisst du natürlich, oder? Dann willst du natürlich nur einen Zacken drauflegen, ja. Und das ist dann in die Hose gegangen. Das war bitter gewesen. Aber da bin ich Muttersinn allein im Wald gewesen und...
Das ist dort bei dem U-Hackeln, oder? Bist dort
draussen, U-Hackeln
oder?
Bin ich also geradeaus,
vor ja. Der Einfahrt ist der
genau, Steilhang. Genau, im Steilhang nachher auf die andere Seite nicht, ist der Gitter zu und innen und... Mhm. Und dann fahrst du, weisst du, das war noch nicht so organisiert gewesen, dann fahrst du halt Muttersinn allein durchab und kommt einer um den anderen. Dann, das ist schon hart gewesen. Das ist wirklich hart gewesen. Aber nicht, weil ich jetzt das Rennen verloren habe, sondern weil ich das Geschenk meinem Daddy nicht machen konnte.
Ja, ist klar. Olympische Spiele, über Favoriten haben wir geredet. Es gibt aber auch immer wieder Aussenseiter-Sieger. Fast bei jeder Olympiade.
Ja, ja. Ja, ja, da müssen wir drauf gewappnet sein. Ja.
Wer hast du auf der Liste?
Dann wäre es kein Aussenseiter.
Nein, Marcel. Also, ich rede ja jetzt nicht von der Esther Ledezka, die als Snowboarderin ja, genau. 2018 aus dem Nichts Olympiasiegerin wurde im Super-G.
Du weisst, ich bin schlecht in den Namen, aber ich weiss, von wo er kommt. Mhm. Er kommt von Finnland.
Mhm. Der Elian Lehto.
Nein, ich rede vom Slalom.
Der Hallberg.
Ja.
Ja.
Ich glaube, der hat, und gell, wir wissen ja, der, meine, das Profil von dem Slalom ist ja nicht gerade, ist ja nicht gerade Schladming.
Mhm. Ist ein bisschen anders. Flach, oder?
Ja, ja, ja. Mhm. Und da braucht es einen, der grausame Power kann entwickeln, und das hat denn der. Das ist unglaublich.
Mhm.
Da, also, ich könnte mir vorstellen, dass der das Rennen gewinnt. Mhm. Aber es gut, ist ja eigentlich auch kein Aussenseiter mehr.
Ist im Weltcup schon auf dem Podest gewesen.
Ja, oder? Eben gut, okay, bin ich wieder fehl.
Oder?
Meine
Nordamerikaner, oder? Sind ja prädestiniert für so Sensationen. Ich mag mich erinnern, 1985 WM-Abfahrt. Wir haben schon den Dreifach-Sieg gefeiert, oder? Zurbriggen Müller-Heinzer. Und dann kommt ein Greenhorn namens Doug Lewis.
Ja.
Wo auf den Bronzeplatz fährt. Wir haben bei der vorletzten WM in Courchevel plötzlich der James Crawford, der Super-G-Weltmeister wird. Seitdem hat er, abgesehen von seinem Kitzbühel-Sieg im letzten Jahr, hat er nicht wahnsinnig viel gezeigt. Yeah. Das wäre doch jetzt so ein Klassiker, wenn der Crawford plötzlich wiederkommt.
Nein, der kommt nicht mehr.
Okay.
Nein, der kommt nicht mehr. Wenn schon, muss es ein anderer sein, oder? Und einer, den wir jetzt gar nicht auf der Liste haben. Und ist nicht so, in der Vergangenheit ist sehr oft, gerade im Super-G, sind solche Sachen passiert, oder?
Mhm.
Super-G sind meistens Top-Favoriten, nicht die, die abgerundet
haben. WM 2007, wo ja, plötzlich der Stalldacher, oder? Zuschlag,
ja, genau. Mit einer Wahnsinnsstatistik vorher.
Mhm. Aber weisst, wir haben beispielsweise WM 2009 in Val d'Isère haben wir plötzlich den John Cucera, der die Abfahrt gewinnt. Vor dem Güsch und vor dem Janka. Hat niemand auf die Rechnung
gehabt. Nein,
auf
richtig, ja. War, ja, ja, ganz klar, ja. Aber das ist natürlich schon auch so ein bisschen Super-G-ähnlich gewesen, die Abfahrt, muss ich sagen, ja.
Ja, ja, natürlich.
Ja. In gewissen Bereichen, ja.
Ja, ja.
Also so gesehen kann ich dir keinen grossen Namen offerieren.
Mhm. Christoph Hinderhofer.
Also ich sehe den Hut, was er jetzt abliefert, das ist ja unglaublich, ja. Oder?
Mit 41.
Ja, du weißt, das sind Italiener, die haben sich getuschen mit dem Geburtsdatum oder irgend so. Aha, das sind die da ganz andere.
Steile These von dir, sehr steile These von dir.
Nein, ich meine, Entschuldigung, zurückblättern, Innerhofer in seiner Glanzzeit ein Riesentalent, mhm. Auch heute noch. Und Talent geht nicht verloren.
Mhm.
Talent geht, wenn du physisch gut weg bist, wenn du die Energie aufbringst, wenn sonst rundum alles stimmt. Und sehr wahrscheinlich eben auch noch ein bisschen dazugelernt hast, weil er geht heute über die Sprünge schon ein bisschen besser als zu seiner Glanzzeit. Also er hat jetzt auf einmal, er weiss, was man muss machen über einen Sprung. Er weiss, was man muss machen, wenn man einmal zu früh in eine Kurve hineingeht. Dann stellt er ihn natürlich ein bisschen an. Aber zu einer ganz grossen Überraschung, nein. Das länger nicht.
Gut. Und vor allem, es ist für ihn sehr wahrscheinlich zu wenig eisig. Meine,
wissen wir ja noch nicht.
Was ich jetzt so gehört habe,
ja, Moment, das Eis hast du nicht zwei Nächte, hast du denn das?
Ja, ja, gut. Aber Fernprognosen sind nicht so extrem kalt.
Ist wahr?
Nein. Was jetzt aber? Vielleicht schaue ich auch auf dem falschen App.
Ja, du musst halt ein anderes App schauen. Es gibt sicher eins, wo sagt, es werde ich alt.
Sehr wahrscheinlich finden wir das. Bernhard, wünscht dir ein wunderbares Reise auf das Bormio. Nieses am weissdeckten Tisch.
Schöne olympische Spiele. Wie viele Medaillen machen wir eigentlich?
Bei den Männern.
Auf die Frage habe ich gewartet und jetzt stelle ich sie.
Also bei den Männern machen wir 8.
8?
Ja.
Bei den Alpinen?
Ja.
Prostnägeli. Da muss dann aber viel passieren. Ja, nein, theoretisch bin ich
mit ja, dir. Ja, nicht theoretisch. Also,
doch, das ist eine rheinische Theorie.
Ja, aber ich bin, also es ist nicht utopisch. Alles andere. Also, wir können jeder in der Disziplin mindestens 2 Medaillen machen.
Wenn es perfekt läuft. Ich sage in jeder Disziplin mindestens 1.
Oder? Und 3 in der Teamkombination.
3 Medaillen willst du machen in der Teamkombination?
Ja, so wie letztes Jahr bei der WM.
Ja, ja.
Also, okay. Wenn der Odermatt fährt, sowieso.
Okay, ich gebe keine Zahl.
Ah, nicht?
Nein, das reicht. Wir gehen von 8 aus, fertig, Schluss.
Also du unterschreibst meine 8. Ja, komm, gehen wir es doch durch. Also in der Abfahrt...
1.
Nein, wir holen mit. Schau mal, Amone, ich bleibe dabei, Amone ist jetzt in Kitzbühel, ist er krank gewesen. Hat mir in den Trainings vor seiner Grippe brutal stark gefallen auf dieser Streife. Die Stelio,
darf ich schnell eine Frage stellen? Ja. Wer sollte denn keine machen? In der Abfahrt? Vom ganzen Feld? Ich frage mich immer die Frage.
Also der grosse Bormio Hero Dominik Paris
ja.
Macht, glaube ich, mal keine.
Okay.
Glaube es nicht.
Ja.
Weil er hat die Fußverletzung, den ganzen Winter umschleppt, die ist zu gravierend. Oder?
Aber der Franzoni könnte ja eine machen.
Kann eine machen.
Der Kirchmeier kann eine machen. Der Kirchmeier, Entschuldigung, ich bin wieder beim Kirch.
Der Krüchmeier, wie das normalerweise
ist. Oder? Der könnte absolut eine machen, oder?
Ja, kann er. Aber ich glaube es nicht.
Okay. Sagst in der Abfahrt 2, ich sage eine.
Der Kirchmeier kommt immer dann, wenn man nicht mit ihm rechnet, das ist definitiv so.
Ja.
Oder? Ich im Super-G oder macht eine, meines Erachtens macht er von allem noch eine. Im Riesensalm oder Matt Meijer. Und ich sage halt einfach auch, der Thomas Dummler ist auf dem flachen Riesensalmhang. Ist der brandgefährlich?
Ja, aber dann nimmt er entweder am Meier eine weg oder am Odi. Also,
nein, ich sage
kannst
ja,
dann nicht immer doppelt
rechnen. Wir holen 2 im Riesenslalom.
2. Also 2 Abfahrt, 2 Super-G, 2 Riesenslalom, im Slalom 1.
Genau.
2, 4, 6, 7.
Ja.
Dann Team.
Ja, mindestens 2, dann sind wir auf 9, ich habe mich verrechnet.
Nein, ja, dann gehen wir auf 8, okay.
9, auf 9 gehen wir.
Ja, ich habe es unterschrieben mit einem schlechten Gewissen, weil das ist zu optimistisch.
Es ist mir
auch lieber,
wenn du keine Prognosen abgibst, weil immer dann, wenn du Prognosen abgegeben hast, also Tippspiele, hast du mal gegen eine Grossmutter verloren oder beispielsweise gegen das Vreni Oberholzer. Du bist besser.
Hey, die hat dann mehr verstanden als ich, das sage ich dir.
Das Vreni Oberholz,
ja.
Das ist eine Legende.
Und mit interessanten Tipps kommt.
Ja. Ja.
Wenn du sagst 8, dann sage ich 6. Ich tippe auch immer gegen meine Heimmannschaft. Beim Tippen, beim Prognosen abgeben, gehe ich eher unten rein.
Ja.
Das ist ein bisschen eine Taktik, weil ich will ein Erfolgserlebnis haben.
Machen Sie im Fußball auch so, ich setze immer gegen Holland, oder?
Gut.
Leider Gottes bleiben die ganz grossen Erfolge, oder?
Genau,
ich bleibst dort, mit anstreben, oder?
Also du gewünschst dir den Tipp immer.
Also, Bernhard Russi sagt 6, ich sage 9. 9 Medaillen holen unsere Männer.
Mhm.
Über Frauen haben wir jetzt noch nicht geredet. Kommt mir jetzt gerade in Sinn?
Ja, die Frauen holen 2.
Rast. 2-mal Rast.
Rast, ja.
Und dann geht es in die Teamkombi, wird es wahrscheinlich auch noch eine geben. He?
Hast du mich überschnurrt, ja.
Also,
ja.
3 Frauenmedaillen. He?
Genau. Ich habe gemeint, die fahren mixed. Also. Aber das können wir noch einführen.
Sie und der Bewerb.
Ja, wieso nicht? Die das springen dann so, oder?
Es längt.
Längt?
Es längt.
Okay, gut.
Also, ihr könnt vor Ort...
6 Männer, 3 Frauen, macht 9. Swiss Ski. Mhm. Alpin.
Gut. Und bei mir sind es 12. 12 Medaillen holt die Schweiz. Bernhard Russi sagt 9. Ich könnt vor Ort in Bormio, ist ja nicht so weit weg, oder? Daheim vor dem Fernseher verfolgen, wer von uns so recht hat. Gute Zeit miteinander. Top Schweiz!